eine schwere Frage. Oh. Was ist der Sinn eines Unternehmens?
Oh, okay. Also die spezialisieren sich ja meistens auf eine Sache und das dann da irgendwas ausüben sozusagen, ja.
Es gibt ja aber auch Unternehmen, die wollen sich für Dinge einsetzen, zum Beispiel die Umwelt besser machen. Sowas nennt man ein Verantwortungseigentum. Kennst du das?
Ja.
Hast du das schon mal gehört?
Ja, ich denke. Aber ich könnte es jetzt nicht so erklären, glaube ich.
Klingt nicht so doof, oder?
Nee.
»100 Minuten – Die Wirtschaft besser machen«, der Podcast von Brand 1 und dem Mikropionierfonds. Heute geht es um Verantwortungseigentum. Dazu bin ich nach Zürich gefahren zum Bahnhof Widikon. Dort nämlich, rechts ums Gebäude herum, zweite Tür, erster Stock, sitzt neben anderen kleinen Firmen auch Lukas Hotz, der den Schweizer Ableger von Purpose mitgegründet hat. Ein Startup, das sich für Verantwortungseigentum einsetzt. Und da direkt unter der großen Terrasse die Bahngleise nach Winterthur verlaufen, haben wir erst einen handgemahlenen Kaffee in der Küche zubereitet und uns dann ins Dachgeschoss zurückgezogen, wo es zwar immer noch leise rumpelt, wie ihr gleich hören werdet, dafür habe ich da erstmal meinen Kaffee auf den unbehandelten Holztisch verschüttet. Shit happens. Hallo Lukas, freue mich.
Ja, hallo, danke vielmals.
Du bist 2018, 2019 erstmals mit Verantwortungseigentum in Kontakt gekommen. Erklär uns mal kurz in deinen eigenen Worten, was das eigentlich ist.
Ja, genau, das war vor ein paar Jahren mittlerweile schon, als wir auch mit eigenen Unternehmen unterwegs waren oder Startups, eigentlich um es besser zu sagen. Und wir haben damals einen Weg gesucht, wie wir absichern können, dass Unternehmen, die wir ins Leben rufen, sozusagen immer sinnorientiert bleiben. So. Und nie in diese Mühlen unseres Wirtschaftssystems fallen und da plötzlich irgendwie gezwungenermaßen nicht mehr ihrem Sinn folgen können, sondern halt einfach reinen Geldinteressen folgen müssten. So. Mhm. Und Verantwortungseigentum ermöglicht eigentlich genau das, nämlich dass ein Unternehmen seine Sinnorientierung langfristig rechtlich verankert und gleichzeitig auch sicherstellt, dass das Unternehmen immer von den Leuten geführt und vorangetrieben wird, die in diesem Unternehmen tätig sind oder dem Unternehmen sehr nahe stehen und sozusagen du nicht plötzlich in eine Fremdbestimmung fällst, die dann halt oft eben nicht unbedingt die Sinninteressen primär hat, sondern halt vielleicht eher Geldinteressen.
Ja, das heißt so Fremdkapital und sowas ausgeschlossen. Eigentümer, habe ich gelernt, sind stimmberechtigt, können aber keine Gewinne abziehen, sondern Gewinne werden immer reinvestiert in das Unternehmen.
Ich würde nicht mal sagen, dass Fremdkapital ausgeschlossen ist. Also du kannst durchaus Kapital aufnehmen und entsprechend in diesem Kapitalmarkt sein, aber mit Kapitaleinlagen kommt nicht automatisch Stimmrecht und Macht einher. Und du trennst eigentlich diese zwei Ebenen auf der Eigentums-, also diese zwei Aspekte vom Eigentum, nämlich das Stimmrecht und das Kapitalrecht, die nimmst du auseinander. Und wenn Leute Geld einlegen, dann sollen die das auch zurückbekommen irgendwann und auch ein bisschen mehr, weil für das Risiko, das sie eingehen, sollen sie auch vergütet werden. Aber es ist nicht ohne irgendwie Deckel und unlimitiert, was so, sozusagen der Standard ist, sagen wir gerade in einem Startup. So.
Ja.
Und die Eigentümerinnen in dem Sinne, die das Stimmrecht haben, und da ist es mega wichtig, diese Unterscheidung zu machen, eben wenn man von Eigentum redet, geht es uns immer, da drücken wir immer gleich rein und sagen, okay, geht es um Stimmrecht oder um Kapitalrecht? Und diejenigen, die das Stimmrecht halten, das sollen eben die Menschen sein, die im Unternehmen sind. Und das sind oft vielleicht am Anfang dann Gründerinnen.
Ja, oder Mitarbeiter. Unter anderem.
Genau. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder vielleicht auch, keine Ahnung, es kann auch mal sein, dass man bewusst sich eine Außenperspektive reinholen will und sagt, hey, diese Person aus dem Markt oder eine Kundin oder irgendwie andere Stakeholder möchte man auch in dem Gremium drin haben, um sozusagen, ja, da auch diese Perspektive auf der höchsten Ebene der Macht im Unternehmen drin vertreten zu haben.
Ja. Das ist also ein Gegenmodell zu dem Profitorientierten, was man sonst so kennt. Es gibt große Beispiele mittlerweile. Patagonia, hast du sogar Aufkleber auf deinem Laptop, habe ich gesehen, aus den USA. Das sind so Vorreiter in Deutschland, Bosch und Zeiss, die das versuchen. Dänemark, Carlsberg. Dänemark ist ohnehin sehr weit voraus in der Idee. In der Schweiz habe ich jetzt gelernt, Victorinox. Wie ist so der Stand der Diskussion in der Schweiz?
Ich würde vielleicht noch einen kurzen Einschub machen.
Ja, gerne.
Du hast gesagt, es ist ein Gegensatz zum Profitorientierten. Und ich würde das nicht ganz so unterschreiben, weil diese Unternehmen im Verantwortungseigentum, die agieren durchaus profitorientiert. Aber die goldene Frage ist, was passiert dann mit dem Profit, wenn er da mal da ist? So. Und passiert eben der Unterschied, dass dieser Profit eben nicht einfach privatnützig ausgeschüttet oder entzogen wird von Eigentümerinnen, sondern dass dieser eben sinnorientiert bleibt, reinvestiert wird und so weiter. Also dass sozusagen das, damit positioniert sich Verantwortungseigentum genau zwischen diesen zwei Welten von Non-Profit und For-Profit und nimmt sozusagen die Elemente aus beiden Welten, die irgendwie als Sinn getrieben sind.
So. Ja, das war eine sprachliche Ungenauigkeit meinerseits. Entschuldige bitte.
Sorry, aber ich wollte da gleich aufspringen.
Völlig berechtigt.
Weil es halt oft dann falsch wahrgenommen wird. Oder eben es passiert schnell mal, dass man sagt, das ist in dem Fall ein Non-Profit, aber es ist eben genau For-Profit, aber mit Sinn hinter diesem Profit.
So. Ja.
Und da steckt aus meiner Sicht die wirkliche Kraft in diesem Modell. Mhm. Oder? Weil man kann in der Wirtschaft sein und profitorientiert und marktwirtschaftlich aktiv sein. Und da ist ja auch sehr viel Kraft. Oder?
Ja.
Und da, glaube ich, kann sich sehr viel zum Positiven verändern, dann auch in der ganzen Gesellschaft, wenn Unternehmen an sich, die profitorientiert sind, so aufgestellt sind.
Gut, und ist die Idee angekommen in der Schweiz?
Genau. Genau, zu deiner Frage. Sie kommt mehr und mehr an, würde ich mal sagen. Wir haben in der Schweiz ja durchaus auch diese Tradition von Familienunternehmen und auch ganz viele Unternehmen, die in Stiftungshand sind. Eben, du hast Victorinox erwähnt. Da gibt es noch ein paar andere große Namen, die in Stiftungshand sind. Das muss nicht per se dann immer Verantwortungseigentum sein. Und da sind wir selbst so wie die Detektive unterwegs momentan, um ein bisschen unter die Haube zu schauen, was sind denn die Governance-Strukturen. Um ein anderes großes Beispiel zu nennen, ist zum Beispiel Rolex aus Genf, die auch in Stiftungshand sind. Ja, es gibt wirklich noch einige. Also wir sprechen hier von Tausenden, nicht nur so 10, 20 Unternehmen. Es ist aber sicher so, dass so die Ersten, die First Mover, die jetzt so bewusst sich diese Verantwortungseigentumsfahne anhängen oder tragen, das sind sicher jüngere Unternehmen, wie ein Crowd Container hier aus Zürich oder ein Monopol, das ist ein Startup von Daniel Freitag. Die haben jetzt so gestartet oder sind so unterwegs als ganz junge Unternehmen.
Ja.
Und wir haben jetzt aber auch einige, würde ich jetzt mal sagen, mittelständische Unternehmen, mit denen sind wir jetzt in sehr engen Austausch oder eben im Prozess, die sich das sehr genau anschauen oder potenziell dahin transformieren möchten.
Kann man sagen, dass das meiste Start-ups sind oder Firmen, die eigentlich ein Nachfolgeproblem haben?
Ja, ich glaube, das sind zwei der Hauptwege, wie man so dahin kommt. Genau, so Start-ups, die sehr impactorientiert sind oder was bewirken wollen und das sich wie auch absichern möchten. Das ist das eine. Die Nachfolge ist absolut ein zweiter sehr großer Pool oder potenzieller Pool von Unternehmen, wo Verantwortungseigentum eine spannende Lösung sein kann. Und ein dritter Bereich, würde ich sagen, ist vielleicht noch der ganze New Work-Topf, um das jetzt mal in eine Pfanne zu schmeißen. Also Unternehmen, die sich organisatorisch wie anders aufstellen und die dann sozusagen auf operativer Ebene ganz andere Strukturen schon fahren und dann merken sie irgendwann so, aber irgendwie in dieser Ebene Eigentum, da haben wir noch einen Bruch und dann möchte man da wie auch noch sozusagen das stringent machen, so zwischen organisatorischem und Eigentumsebene. So.
Okay. Ja. Du hast Purpose gegründet 2022. Erklär mal kurz genau, was du machst.
Genau, wir haben da Purpose in der Schweiz gegründet. Ich muss sagen, die Lorbeeren möchte ich mir nicht ganz umschnallen. Da haben die Kolleginnen auch aus Deutschland vor ein paar Jahren schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Und wir haben jetzt sozusagen den Schweizer Ableger ins Leben gerufen. Und was wir hier machen, sind eigentlich drei Sachen hauptsächlich. Einerseits ist dieses Thema bekannt zu machen in der Schweiz. Das ja, ist an sich schon mal eine spannende Aufgabe, Leuten zu vermitteln, dass so, hey, das ist eine erprobte Innovation faktisch. Also das ist nichts komplett Neues, aber trotzdem in seiner Klarheit wieder was Neues. So. Dann unterstützen wir, wie gesagt, Unternehmen, die diesen Weg einschlagen wollen, weil ja sozusagen Verantwortungseigentum sehr abstrakt noch ist, würde ich jetzt mal sagen, auf der Prinzipienebene kann das mit allen möglichen Rechtsformen umgesetzt werden. Und da eigentlich die passende Struktur zu finden, da liegt momentan so ein bisschen die Krux in der ganzen Sache. Und das Letzte ist dann auch finanzierungsseitig Unternehmen zu unterstützen. Also dass wir da so wie in eine Brückenbauerrolle gehen zwischen Unternehmen und Kapitalgebenden und sozusagen die beiden verknüpfen können.
Okay. Das heißt, ich habe ein Unternehmen und ich interessiere mich für die Idee, dann komme ich zu dir und dann geht so ein Prozess los. Du begleitest das. Es gibt aber noch gar keine Rechtsform, in Deutschland auch nicht. Es gibt zwar eine, die angedacht ist, steht auch im Koalitionsvertrag, aber es gibt sie noch nicht. Was rät man denn dann solchen Firmen?
Also was wir ihnen natürlich raten am Anfang ist, zuerst mal rauszufinden, was sie überhaupt abbilden wollen mit ihrer Eigentumsstruktur. Und das ist oft so der eine Schritt, der heute nicht bewusst passiert. Man hat irgendwie eine Idee, man möchte eine Firma gründen und dann gibt es zwei Optionen, entweder macht eine GmbH oder eine AG. Und dann ist man schon sozusagen eingespurt auf einer Schiene und dann geht es ab in diese Richtung. So. Ja. Und diese Reflexion, wie denn überhaupt dieser Körper ist, für den man jetzt ein Rechtskleid überstülpt, das passiert oft nicht. Und das ist eigentlich so die erste Arbeit, die wir dann mit den Unternehmen machen. Was am Ende rauskommt, ob das jetzt eine GmbH, eine AG, eine Genossenschaft oder eine Kombination aus mehreren Rechtsformen ist, ist mega individuell für jedes Unternehmen. Und das ist auch unsere jeweils Herausforderung, nicht zu schnell in diesen Lösungsraum zu gehen, sondern erst noch sozusagen im Problemraum zu bleiben und zu gestalten, was wäre denn die optimale Struktur.
Das heißt, wir reden jetzt nicht über einen Termin bei dir, 3 Stunden und dann ist das Ganze fertig, sondern wir reden über einen Prozess, der dauert Monate, vielleicht sogar Jahre.
Ja, je nach Komplexität kann es durchaus auch Jahre dauern, das ist so. Die Herausforderung ist, dass diese Thematik oft zwar wichtig ist, aber nicht dringend. Ja, es ist immer so im konstanten Kampf gegen das Daily Business und all diese Sachen, die drängen. Und dann gerät halt die Eigentumsstruktur so, wir sind jetzt ja mal versorgt, wir haben ja was, es ist jetzt nicht ganz so mega dringend. Ja. Die Dringlichkeit kommt teilweise so in den Nachfolgeprozessen. Ist dann plötzlich so eine Thematik da, aber gerade ein Startup, das gründet, das hat seine Ideen vom Produkt oder vom Angebot, das man raushauen möchte. Und da ist dann die Auseinandersetzung mit Eigentum oft nicht die oberste Priorität. Okay. Und ja, es ist ein bisschen ein längerer Prozess als einfach eine normale Standardgründung, weil man sich aber halt auch viel mehr Gedanken macht dazu, oder? Und wenn du den Weg einschlägst von Verantwortungseigentum, dann hast du schon vorgearbeitet, was dann deine Nachfolge angeht und so weiter, was du in einem traditionellen Gründungsprozess nicht machst. Ja, da ist alles so auf später vertagt automatisch und heute und bei einem Prozess mit uns oder wenn du da reingehst, musst du dir ganz viele Fragen stellen, die du dir sonst eigentlich gar nicht stellst. Ja. So. Was aber mega wertvoll ist, oder? Und gerade auch im Austausch zwischen Gründerinnen einerseits mega wertvoll sein kann, weil man Dinge diskutiert von Erwartungshaltungen, was denn das irgendwann mal abwerfen soll und was man eigentlich davon möchte und so, weil es Themen wie Vererbung touchiert, möchte man das, ja, nein, und dasselbe dann im Austausch mit Kapitalgebenden oder auch da ist es ein viel bewussterer Austausch mit diesen Menschen oder Organisationen, was denn die Erwartungen sind an Returns, an Zusammenarbeit, an Zeithorizonte und so weiter und so fort.
Wie viele Firmen berät ihr im Moment? So.
Ich würde sagen, so Handgelenk mal Pi. Ich glaube, das ist kein Ausdruck in Hochdeutsch, aber
egal.
Das ist ein schweizerdeutscher Ausdruck.
Ich verstehe es trotzdem.
Das sind so 10 bis 15 Unternehmen, mit denen wir momentan im Prozess sind.
Und wie viel habt ihr schon erfolgreich umgedreht,
sag ich mal? Umgedreht oder auf den Weg gebracht?
Genau,
das sind so eine Handvoll.
Ja.
Genau, die wir eigentlich abgeschlossen haben.
Okay. Du redest ja nicht so wie so ein Blinder von der Farbe, sondern du hast selber schon ein Unternehmen gegründet, und zwar schon im Studium, eine App-Agentur, auch einigermaßen erfolgreich und dann auch lange Zeit für andere Agenturen gearbeitet. Deswegen so die Frage, es gibt ja auch das Gegenmodell, ich werde jetzt Unternehmer und ja, ich werde reich damit und dann kann ich mit meinem Geld ja trotzdem was Gutes tun.
Ja, voll. Das war auch damals tatsächlich immer so ein bisschen meine Motivation. So, hey, ich möchte jetzt das starten und dann irgendwie genug Geld haben, damit ich nicht mehr von anderen abhängig bin und meine eigenen Ideen weiter verfolgen kann.
Ja.
Das finde ich absolut. Das ist so wie die gängige Narrative, würde ich mal sagen.
Ja.
Heute sehe ich das ein wenig anders, weil ich sage, okay, wenn bei wenigen Menschen dann so viel Wohlstand irgendwie zusammenkommt, braucht es das wirklich? Oder wenn wir eigentlich ein System hätten, in dem man die Freiheit hat und die Möglichkeiten hat, Ideen zu verfolgen, die das nicht unbedingt nötig machen, dass einer so viel Geld hat oder wenige so viel Geld haben, dann wäre das eigentlich ein erstrebenswerteres System. So, oder in den Worten von, ich glaube, es war Yvon Chouinard eben von Patagonia, der gesagt hat, ja, every billionaire is a failure of the system.
So. Okay.
Also das finde ich einen mega inspirierenden Aspekt. Und auch wir sind ja sehr nah an der ganzen Philanthropie, weil da jetzt auch oft noch Unterstützungen und finanzielle Mittel herkommen. Aber eigentlich, wenn ich mit denen rede, ist es immer so, ja, eigentlich ist mein Ziel, dass es euch irgendwann nicht mehr braucht. Dass wir irgendwo dahin kommen von einem System, wo es gar keine Philanthropie mehr hat. Weil das heißt immer, dass wenige Menschen eigentlich zu viel haben und das dann irgendwie verschenken. Warum ist das nicht vorher sinnhafter oder unter den Menschen verteilt worden, die dahin gearbeitet haben?
Ja. So. Du hast im Vorgespräch auch mal gesagt, also es gibt ja ohnehin viel Geld in der Schweiz. Wer viel Geld hat, der ist auch immer bestrebt, noch mehr zu bekommen. Das ist irgendwie so ein Automatismus, vielleicht auch im Menschen angelegt. Wie zerschlägt man so ein Narrativ?
Das ist eine sehr große Aufgabe, glaube ich. Ich glaube, das hat dann mega viel mit dieser Thematik von Suffizienz zu tun. Und wann ist man irgendwie, wann hat man genug oder wann ist etwas genug? So. Mhm. Dieses Mindset von, ja, ich habe ja jetzt Geld und das Geld soll arbeiten. So, das ist ja oft so dieser Spruch oder diese Aussage, die man hört, was eigentlich eine sehr abstrakte Vorstellung ist, weil das Geld an sich arbeitet ja eigentlich nicht. Es sind ja am Ende doch wieder Menschen, die arbeiten. Das Geld ermöglicht es, dass andere arbeiten können und das soll auch entsprechend vergütet sein. Aber diese Wahrnehmung ist irgendwie bisschen komisch schon.
Ja.
Und ich glaube, da irgendwie ansetzen in einem Bewusstsein von, okay, wie wird denn effektiv Wertschöpfung generiert in unserem System? Da ist noch sehr viel Potenzial da, glaube ich, auch bei mir selbst. Also ich bin schon sehr tief in den ganzen Themen drin, aber wie unser System finanzseitig und so weiter wirklich funktioniert am Ende, da lernt man, glaube ich, jeden Tag Neues dazu. Und ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass Leute, die da täglich drin sind, aus der Finanzbranche oft überrascht sind, was das eigentlich für ein System ist,
okay,
in dem sie täglich da arbeiten. Also ja, es ist mega, mega spannend und, glaube ich, eine ziemliche Herkulesaufgabe, der ich mich auch jetzt nicht gerade so persönlich direkt annehmen würde. Ich glaube, ich kriege viel mehr Energie oder Tatendrang in einem erreichbaren Ziel sozusagen, wo ich sage, okay, wir fangen an mit einzelnen Unternehmen, die mal richtig aufstellen im Sinne von Sinnorientierung sicherstellen, ja, und dann sozusagen aus dem Kleinen heraus das Größere bewirken können.
Wir wollen ja aber in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Wirtschaft kommen. Das heißt, wir müssen aus diesem Kreislauf ja irgendwie raus. Also anders wird es vermutlich nicht funktionieren.
Absolut, absolut. Ich glaube aber genau da liegt eben die Stärke an diesem Element. Wir packen eigentlich unser System im Herzen an damit. Oder? Also ich glaube, ja. Das Eigentum ist so etwas vom Grundlegendsten an unserem kapitalistischen System, dass es Eigentum gibt überhaupt. Oder? Ja. Und das irgendwie zu nehmen und genauer anzuschauen und neu zu gestalten, indem man, würde ich mal sagen, ein, zwei Flaws an diesem kleinen Element ändert, hat einen enormen Effekt auf, wie diese Unternehmen dann handeln. Oder? Ja. Und das, ja, ich will nicht, man kann schon sagen, es ist vielleicht so wie ein kleines trojanisches Pferd, ja, dass man jetzt sich in die Wirtschaft setzt und ein Unternehmen nach dem anderen wirtschaftet nach anderen Prinzipien auch ein wenig. Oder? Ja. Und das in der Größe kann dann wirklich, glaube ich, was verändern in der Gesellschaft.
Echte Pionierarbeit. Ich wünsche dir alles Gute dabei.
Ja, vielen Dank.
Danke. Nachhaltige Entwicklung und Sinnorientierung statt kurzfristiger Profitmaximierung. Eine Wertschöpfung, die der Gesellschaft wieder etwas zurückgibt, kurz ein Zukunftsmodell. Studien aus Dänemark zeigen, dass Unternehmen damit nicht nur Gutes tun, sie werden selbst auch krisenresilienter. Dazu bedarf es aber zwingend einer eigenen Rechtsform. Das Schweizer Stiftungsrecht ist zwar sehr flexibel, aber wenn man die Idee eines Verantwortungseigentums in die Masse bringen will, dann bedarf es sicherer Rahmenbedingungen. Nur so kann aus trojanischen Pferden einmal eine breite Bewegung werden. Mehr dazu erfahrt ihr auch in unserem Newsletter, den wir begleitend zu dieser Podcast-Serie herausbringen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast wird produziert von der Brand 1 Medien AG in Zusammenarbeit mit dem Mikropionierfonds. Redaktion Frank Dahlmann. Das Kinderstatement zu Beginn kommt von Leni Dahlmann. Der Mikropionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikropionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema zukunftsfähige Wirtschaft von 0 auf 100 gebracht werden.